Frisch, frischer, nicht wir. Hallo, herzlich willkommen.
Aber ich.
Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem frischesten der frischen Podcasts da draußen. Jeden Tag eine neu, frisch aufgebrühte Folge für euch. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe meinen Lieblingskollegen mitgebracht, der von meinem Lieblingskollegen noch mein Lieblingskollege ist, nämlich Karl. Hallo, Karl.
Hallo, mein Lieblingskollege.
Hallo.
Hallo, mein Lieblingskollege. Wir sind mehr als Kollegen, wir sind Freunde.
Wir sind mehr als Kollegen, wir sind Bekanntschaften.
Wir sind mehr als Bekanntschaften, wir sind uns schon mal begegnet. Say, ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen.
Oh Gott, was ist denn los? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Hallo. Was ist denn los?
Mir ist was Furchtbares passiert.
Lass mich erstmal ganz kurz auf meinen Teebeutel gucken, damit die Leute wissen, was ich mir hier aufbrühe. Tropical Lemongrass. Oha. Na gut. Das wird 3 Minuten ziehen und jetzt hast du erstmal Zeit, während ich hier meinen Beutel ins heiße Wasser ditche. Was ist dir denn Schreckliches passiert?
Mir ist was furchtbar Schreckliches passiert. Du weißt doch, du weißt es besser als alle, die hier gerade zuhören. Es sei denn, Commander Krieger hört zu. Aber im Internet passiert es manchmal, dass Leute im Twitch-Chat Unsinn schreiben. Unglaubwürdigen Unsinn. Und als Teil, als Unterhaltungsmaschine, die ich bin, wenn so wirklich unglaubwürdiger Scheiß kommt, dann macht man sich da insane drüber lustig, ne?
Ja, ständig. Glaub mir, ne? Also wie gesagt, du hast ja heute noch, also gestern aus der Perspektive des Zuhörers, du kriegst ja noch das Landwirt-Debakel heute. Das kommt ja heute.
Das werde ich gleich sehen. Das werde ich gleich quasi. Was heißt gleich?
Gleich.
In 7 Stunden werde ich das hören.
Ja.
Aber ich hatte diesen Moment gestern. Diesen unglaubwürdigen Moment, wo ich mich dann sehr über diese Person lustig gemacht habe.
Okay, stellt sich raus, ein Richter gewesen.
Stellt sich raus, alles war einfach. Und es ist nicht nur, und es ist kein Richter gewesen. Es ist noch viel schlimmer gewesen. Es ist ein Vorbild gewesen.
Was ist denn passiert?
Oh, okay. Ich sag's dir. Also, ich hab ein bisschen Schnack gehalten über. Oh, jetzt muss ich überlegen, was das war. Wait a minute. Ich weiß nicht mehr, welches Video es war, was ich geguckt habe. Aber es war ein uninteressantes Video und immer wenn uninteressante Videos laufen, schnacke ich halt über Gott und die Welt, ne? Und dann habe ich mal wieder. Oh, never mind. Es ging ums AfD-Parteiverbot. Politische Schönheit, das Video.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen über Parteiverbote gesprochen und dass es eben nur 2 Parteiverbote gibt bislang. Einmal die Nachfolgepartei der NSDAP, die haben sich einfach Nationalsozialisten genannt und ist dann wohl halt verboten. Und dann das unrechtmäßige Verbot der KPD. Und ich habe von der KPD gesprochen, dass das Verbot aufgehoben werden sollte und dass die Linkspartei das Karl-Liebrecht-Haus räumt, dass die KPD wieder da rein kann. Und dann habe ich so eine Nachricht von jemandem, der, oh Alter, das war so ein ziemlich... Ich hab's schon wieder vergessen, aber es war irgendwas unglaubwürdig Langes mit vielen unterschiedlichen Zahlen dahinter, weißt du? So auf den ersten Blick schon, Alter, was ist das denn für ein Account, ne? So nach dem Motto. Der schreibt, Rotfaschist. Und ich so, okay, Moment. Du nennst Kommunisten Rotfaschisten? Und er so, ja. Okay, das ist Content auf jeden Fall, ne? Rotfaschisten, wenn die Leute mit Rotfaschisten ankommen. Und dann
habe ich tatsächlich noch nie gehört, den Begriff im Zusammenhang.
Oh,
ich.
Also Rotfaschisten nennt man meistens so Leute, die Stalin abfeiern. Also so Leute, die halt die auf Kommunist machen und dann stellt sich heraus, dass die Stalin cool finden und dass die sagen, ja, nee, also das, was in den Gulags passiert ist, das war schon richtig so. Solche Leute sind das dann, so Edgelords im Internet oder halt komplett loste in der Realität. Und Realität kommen die eher selten vor, ne? Das ist dann eher wie so ein, ist ja auch egal, jedenfalls sagte er Rotfaschisten und ich hab drüber gelacht und dann sagte er, er ist ein Anarchosyndikalist und dann habe ich auch gelacht und dann hat er gesagt.
Was ist denn ein Anarchosyndikalist?
Boah, das ist quasi so, Anarchosyndikalismus ist eine Form der Anarchie.
Ein Anarcho-Syndikalist? Ach du Scheiße, ja. Also mit solchen Begriffen, da bin ich halt einfach zu dumm für. Okay, also cool. Also okay, er ist Anarchist.
Ja, irgendwie. Das ist also der Anarcho-Syndikalismus ist das so. Syndikate, weißt du, was Syndikate sind?
Ja.
Ja, so ist das quasi, ne? Also das ist quasi das musst du dir vorstellen, als wenn die Arbeiter den Anarchismus herbeiführen und das dann Syndikate über die Entscheidungen über die ist ja auch egal. Also er sagt, er ist Anarcho-Syndikalist.
Ist ja auch egal, Digga.
Ja? Ja. Also ist ja auch egal, es ist jedenfalls Revoluzzer, der hat dann Rotfaschist gesagt. Und dann labert er und labert. Und ich habe mich köstlich drüber amüsiert, weil es echt auch quer gewesen ist mit vielen Fehlern. Und dann sagte der, hör mal zu, Jüngchen, ne? Weil ich ihm gesagt habe, ey, Anarcho-Syndikalismus, was bist denn du für einer, Junge? Bist du so eine Theorie-Pussy, die den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Anarchie-Archive liest und noch nie in der frischen Luft war? Und dann sagte der,
ach du Scheiße, ja. ich pass mal auf, dass hier gleich 44 Antifaschisten aufstehen, wenn ich losgehe.
Ja. Und dann sagte er, Jüngchen, hör mir zu, ich bin schon länger politisch aktiv, als du alt bist. Und dann fing er an zu reden und hat dann wirklich den unglaubwürdigsten Scheiß so erzählt. Und später war er dann bei einem Kollegen bei Neitern im Stream, wurde per Video zugeschaltet, die haben miteinander geschnackt und es stellt sich einfach raus, dass alles wahr ist. Das ist einer.
Also war der 67 Jahre alt und ist schon seit, okay.
Ja. Das ist OG Antifa. Das ist einer der ersten gewesen, der bei Rostock-Lichtenhagen den Faschos ins Gesicht gesprungen ist. Als die das Asylheim angezündet haben. Ja. Der hat Hamburg erobert.
Alter Schwede. Der hat Hamburg niedergerungen.
Ja. Also jetzt nicht G20, krass, sondern die Zeit, wo St. Pauli erobert worden ist von den Linken und wo, weißt du, wo viel in diese Richtung Revolution passiert ist und so. Er hat das alles mitgemacht. Und ich habe den einfach einen Bastard genannt. Mehrfach.
Ja, und jetzt kriegst du aufs Maul, oder was?
Nee, dafür reicht's nicht mehr. Da bin ich auch zu groß. Also,
okay.
Aber er ist auf jeden Fall jemanden, den man in Berlin kennt. Wenn man in den Kreisen unterwegs ist.
Also hast du denn irgendein Hauptstadtverbot jetzt?
Nein, um
Gottes Willen. Hat er dir Hamburg-Verbot gegeben? Hat er dir Berlin-Verbot gegeben?
Nein. Alter, das ist ein Linker, als ob der das machen würde.
Der kam
wie so ein Vater von oben herab. Und dann dachte ich, und ich dachte mir so, okay, das ist halt ein Keck, weißt du? Das ist halt einfach irgendein Keck. Aber es stellt sich heraus, er war von oben herab. Und er durfte wie ein Vater mit mir sprechen.
Hör mal zu, mein Junge. Na, mit diesem ganzen Internet-Anarchismus, den du hier betreibst, diese linken Internet-Wichser.
Ja.
Er ist so ein bisschen das, was du auch vorgibst zu sein, bloß in echt.
Naja. Er ist ein bisschen das, was ich gerne noch wäre. Und in echt halt. Und dann hat er sich aber auch entschuldigt und hat gesagt, sein Verhalten war auch unter aller Sau, aber er war halt ein bisschen zu bekifft.
Bekifft oder besoffen?
Bekifft. Ja. Auch direkt sympathisch, wenn du nicht besoffen bist.
Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja auch das Carina-Video gesehen, von Dings. Und da hat sie ja auch ein sehr emotionales Segment gehabt bezüglich ihres Bruders.
Ja, der hängen geblieben ist.
Ich bin nochmal sehr wild auf diesem ganzen Drogenpsychosen-Scheiß hängen geblieben. So, das ist, Alter. Das, was sie da erzählt hat, ach du meine Güte, ne, sollte auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sowas passiert, weißt du?
Ja. Das ist schon fucking wild.
Ja, also das ist, dann lass die Finger von dem Scheiß.
Tu mal lieber die Mörchen, heißt das an der Stelle. Aber das stimmt ja wirklich, ne, wenn du vorbelastet bist oder so und du fängst an zu kiffen, dann kannst du dich komplett in die Psychose reinrendern, ne?
Reinrauchen.
Das ist komplett, das ist echt wild.
Ja.
Absolut. Und dann darüber hinaus müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ne? Ich bin ja für die Legalisierung, ist ja was Vernünftiges, ist ja was Feines. Ich bin ja sowieso, was Drogenpolitik angeht, ich würde jetzt nicht sagen liberaler, sondern realistischer. Also Entkriminalisierung einfach nur, damit keine Staatsressourcen verschwendet werden für die Strafverfolgung und Inhaftierung.
Weil die Leute das ja so oder so machen.
Von Konsumenten, ja. Ne? So, die ja. machen das so oder so, weil das sind Suchterkrankte in den meisten Fällen, die da hops genommen werden. Und Suchterkrankungen besiegst du eben nicht durch Inhaftierung, sondern durch Hilfe, ne?
Ja.
Und dann musst du das Geld, was du dann sparen kannst durch die Entkriminalisierung, das packst du dann in Aufklärungskampagnen und in Suchtberatung und
Suchtberatung,
ja. Und dann hast du, weil das ist immer so das, was die Leute dann auch nicht verstehen, weil die sagen so, ja, Entkriminalisierung, entweder sagen die, ja, ist geil, weil dann kann ich halt nehmen, was ich will, oder sie sagen, ah, du willst also, dass Leute nehmen, was sie wollen, und dann muss ich immer erklären, nee, darum geht's gar nicht. Ich will im besten Fall, dass keiner irgendwas nimmt. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du es einfach verbietest. So, das funktioniert derzeit, glaube ich, am allerbesten, wenn wir versuchen, da vorrangig aufzuklären und eben die Suchterkrankten zu behandeln.
Mhm. Ja. Ich weiß ich nicht. Also ich glaube, ich persönlich bin auch für die Legalisierung. Ich glaube auch, dass es einfach Geldverschwendung ist, die Aufarbeitung dazu, besonders wenn es um Cannabinoide geht. So, ich meine, es muss nicht gleich alles legal sein. Ja. Aber solange Alkohol in dem Ausmaß legal ist, kann es Kiffen auch sein. Am besten nehmt ihr nichts, am besten trinkt ihr nicht, raucht ihr nicht. Das wäre Feels Goodman, aber es gibt eine Menge Leute, deren Alltag so beschissen ist, dass sie es am Wochenende nutzen, um sich so abzuschießen, um den ganzen Scheiß zu vergessen. So, das ist wohl die Realität. Das ist wohl die Realität. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier, mein Tee riecht ein bisschen nach, also riecht ein bisschen so nach Wiese.
Ist da wieder Ingwer drin?
Nee, ist Lemongrass. Aber das Lemongrass ist hier so prominent, also entweder ist es so, da ist so viel Zeug drin, das riecht, als würde ich eine Wiese trinken.
Ja, aber ist doch nice, oder?
Also ich finde es nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht.
Wie würdest du, wenn du den Kalender bewerten müsstest, den Teekalender? Bisschen zu viel Ingwer, oder?
Boah, also ich muss sagen, wenn ich den Kalender bewerten müsste, muss ich ganz klar sagen, nicht worth. Also ist süß, ist auf süß angelehnt, ist wirklich süß, immer ein Teechen zu haben, aber die Tees sind teilweise auch echt sehr oft doppelt, sehr, sehr oft doppelt. Und auch nicht gut. Also nicht herausragend gut. Ne? Wenn ich hier meinen eigenen Tee aufkoche, dann schwabbeln die aber die Löffel, ne? Ja. Sage ich, wie es ist. Naja,
was
ist
dein Lieblingstee?
Mein Lieblingstee aus dem Kalender oder so?
Nee, insgesamt einfach. Was ist dein Lieblingstee?
Aktuell ist mein neuer Lieblingstee ein Rooibos-Vanille-Tee.
Rooibos ist aber auch ein König, ne?
Rooibos ist königlich.
Ja. Ich glaube, bei mir ist noch sehr klassisch. Rooibos-Vanille-Tee. Bei mir ist noch sehr klassisch. Ich hab jetzt einen Pfefferminztee für den Metabolismus. Und da ist so Nelke und Zimt und so mit drin. Das ist schon ziemlich nasty geil. Warte mal.
Also, ich sag dir, wie es ist. Der Tee, okay, aber es muss nicht sein. Es muss nicht langfristig sein. Es ist schön, einen Tee zu haben, den ich aufgießen kann, aber es ist von den Kalendern der Schwächste. Es ist von den, also nicht der Schwächste, schwächer wird nur noch der Heilsteinkalender, weil der ist wirklich nur. Also der schmeckt auch nicht mal. Der schmeckt nicht. Der ist einfach nur da. Apropos Heilsteinkalender, ich mache mir mal ein kleines Kerzchen hier an, ein kleines Räucherstäbchen.
Mach das.
Und mach mal meine Heilsteine auf. Weil ich muss ja die ganzen Heilsteine.
Oh shit, Alter, du hast ungefähr noch 14 Kiesel, die du jetzt in den Schlüpper stecken kannst.
Naja, so sieht's nämlich aus. So sieht's das nämlich aus. So.
Wir haben jetzt eine neue Asylreform. Das ist ganz brühfrisch. Ganz brühfrische neue Asylreform.
Auf Ausländer raus.
Auf EU-Ebene. Nee. Für uns Deutsche ist es noch schöner. Für uns Deutsche heißt das gar nicht Ausländer raus, sondern für uns heißt das, wir sehen gar keine Ausländer mehr.
Nee,
Ausländer gar nicht Ausländer erst rein.
Ja. Ist jetzt, da haben aber alle ziemlich gefeiert. Ich habe mir das im Einzelnen noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt ein paar Mal davon gehört. Oh, was ist denn das jetzt hier? Warte mal, was ist denn das? Das ist Heilige Drei Könige. Ich rauche jetzt die Heiligen Drei Könige auf. Warte mal. Also ich habe keine Ahnung, wie das im Detail aussieht. Ich habe nur gehört, dass die Leute sich ziemlich hart abfeiern.
Ja. Die feiern, also Rechte feiern das ab, weil das, was da passieren wird an EU-Außengrenzen, ist menschenverachtend. Also ganz, ich habe es auch noch nicht vollständig begriffen jetzt, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, ey, ihr habt kompletten Obercheck. Aber so wie ich es verstanden habe, ist so, dass die wichtigste Neuerung, dass es halt einfach Knastanlagen jetzt an EU-Außengrenzen geben wird, also Gefängnisse. Und da können die alle reingesteckt werden, inklusive also Familie Moria, mit Kindern.
Also Moria bloß mit Wänden. Also
Moria, mit richtigen Wänden. Moria mit richtigen Wänden, genau. Also Moria mit richtigen Wänden und Stacheldraht und bewaffneten Leuten. Ne? So ein Ding wird das. Und dann sollen die Asylbewerber, inklusive der Familie mit Kindern, die eine geringe Bleibechance haben, was auch immer das bedeutet, sollen direkt abgeschoben werden können. Direkt schon an den EU-Außengrenzen.
Okay. Und wohin?
Ja, das ist die Frage, ne? Also ich schätze mal, das wird jetzt nicht so explizit ausgesprochen, aber ich denke, dass wenn man nicht weiß, wo der abgeschoben werden soll, dann bleibt er halt einfach da, ne? Ist ja auch ein Knast. Also kann er auch da bleiben.
Naja, die Frage ist ja wirklich, ne? Machen die das so wie Großbritannien, so Ruanda? Schieben die dann nach Ruanda ab oder was? Am Ende landen alle in Ruanda?
I don't fucking know, Alter, wo die landen, aber für mich liest sich das alles wie ein Fiebertraum, wie eine Dystopie. Also das liest sich alles so wie, stell dir mal vor, du bist an irgendeiner scheiß EU-Außengrenze und flüchtest vor irgendeiner Kacke und das Erste, was dir passiert ist, du wirst erstmal willkommen geheißen, indem du und deine Familie in den Knast gesteckt wirst. Und dann wird erstmal
geguckt. Oder in ich muss mal gucken, ob die, also Knast nennen die das ja wahrscheinlich nicht. Sie nennen das Auffanglager wahrscheinlich oder sowas. Ja,
Auffanglager, genau.
Auffanglager.
Die sagen selber unter haftähnlichen Bedingungen. Also.
Was?
Also. Was? Keine Ahnung, aber wenn halt die Leute.
Klingt jetzt wirklich nicht so gut.
Ja, das klingt halt wirklich nicht, als ob das was anderes wäre als irgendein verfickter Knast. Aber eben ein Knast, den wir gar nicht mitbekommen. Also wo wir gar nichts von hören werden. Also da werden wir, das ist ja das Schöne daran. Und das sehr Schöne ist, dass die auch einen neuen Begriff eingeführt haben. Und zwar den Begriff der Solidaritätsmechanismen. Weißt du, was das ist?
Nee.
Ein Solidaritätsmechanismus ist, wenn du sagst, ich will keine Ausländer, dann sagt Europa in Zukunft, nee, ist vollkommen in Ordnung, aber dann gib uns mal wenigstens 20 Euro.
Ach ja, dann das ja. Also die europäischen Mitgliedstaaten sind jetzt verpflichtet, eine gewisse Mindestmenge aufzunehmen. Ja. Und wenn sie es nicht machen, müssen sie bezahlen.
Genau.
Oder was?
Genau, genau. Also das wenn die sagen, ich will keine Ausländer, dann sagt Europa, ja gut, aber dann gib halt wenigstens mal einen Fuffi. Ja?
Wenn es damit erledigt ist.
Ja. Und das Schlimmste in meinen Augen ist halt die Krisenverordnung. Krisenverordnung hört sich schon immer ein bisschen mies an. Ne? Also das hört sich immer nach Willkür an. Und zwar kann willkürlich eine Krise ausgerufen werden. Und wenn die EU-Staaten sich darauf einigen, eine Krise auszurufen, aufgrund von einer besonders hohen Anzahl an Migranten, dann dürfen Ankommende sehr viel länger an der Grenze festgehalten werden. Ne? Okay. Was auch immer das dann bedeutet. Also wahrscheinlich sowas wie, hey, da kommen jetzt einfach ein paar mehr, weil Krieg ist oder weil sonst irgendwas ist. Jetzt bleiben die dann auch erstmal ein halbes Jährchen unter haftähnlichen Bedingungen in einem dieser luxuriösen Auffanglager. Da hat sich ja Deutschland sehr, sehr lange gegen gewehrt, gegen diese Larifari-Krisenverordnungsgeschichte. Und hat jetzt aber dann aber auch gesagt, nee, komm, also dann machen wir es jetzt, ne? Dann ist jetzt auch in Ordnung. Annalena Baerbock begrüßt das Ganze und sagt, das war dringend notwendig. Und ich begrüße, dass die Grünen nicht mehr wählbar sind. Das ist ja.
Ne? Also ich gucke gerade, ich versuche gerade herauszufinden, wo die Informationen zu diesem scheiß Gipfel sind. Also was jetzt das Ergebnis ist. Ich habe es jetzt in der Tagesschau noch nicht gefunden.
Zu dem
europäischen Grundlagen, was jetzt mit der Asylpolitik ist. Warum ist das so schwierig zu finden, ihr Wichser? Was soll denn das hier?
Die Hops.
FAZ hat's nicht.
Die Hoppers aus der
Süddeutsche.
Zeit.
Oh, Zeit, da habe ich noch nicht geguckt. Ah ja, hier. Schön. Auch schön mit Westen im Bild. Toll.
Ja, ganz viele von diesen Schwarzen wieder auf dem Boot, ne? Ja, ja.
Die einen sprechen von einem pragmatischen Paket, die anderen sehen das Asylrecht beerdigt. Vor allem ist die EU-Asylreform 1 das Ergebnis von Angst vor Rechtsaußen. Ja, die klatschen, ne? Also das ist ja dann das ist ja richtig geil. Ja. Dann klatschen ja die Rechten. Das ist ja ein Sieg. Auf vollen. Also wir haben das ja schon gesagt. Es gibt keine Strategie, die eine Alternative bietet, die nicht mal vorgeführt wird. Die gesamtpolitische Strategie in Europa, auch in Deutschland gesamtmehrheitlich, ist Ausländer raus.
Ja.
Es ist ein bisschen weird und ich meine, das wird sich früher oder später, ich meine, du kannst ja nicht auf der einen Seite den Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt ringt um sogenannte Fachkräfte oder Leute, die nicht mit dem für den Mindestlohn arbeiten wollen. Weiß ich nicht, wie man das so definiert, oder Leute, die zumindest nicht im Niedriglohnsektor unterwegs sind, ja, oder nicht unterwegs sein wollen. Und auf der anderen Seite verbaut man sich da so jegliche Chancen, die Leute irgendwie in irgendeiner Form irgendwas zu machen. Na gut, das ist halt jetzt erstmal so. Aber in Zukunft sollen Asylsuchende mit einem geringen Bleibeperspektive von Außengrenzen binnen 12 Wochen eine Antwort auf ihren Antrag bekommen. Für diese Zeit werden sie in Aufenthaltslagern festgehalten. Wird ihr Antrag abgelehnt, werden sie abgeschoben. Aber wohin? Und zwar nicht unbedingt in ihre Heimatländer. So sieht es nämlich aus. Ja. Okay, also wohin denn dann?
Ja, einfach weg. Seht zu. Die kommen die sind ja dann in den Grenzländern, ne? Und das heißt ja nicht, dass die aus Grenzländern kommen. Sondern das heißt einfach nur, ihr seid hier irgendwie hingekommen, dann kommt ihr auch wieder irgendwie zurück. So ist das.
Asylsuchende mit größerer Bleibeperspektive werden in andere Mitgliedsländer verteilt. Dabei gilt das Prinzip der verpflichtenden Solidarität. Das ist das, was du gesagt hast.
Ja.
Die Solidarität kann aber auch finanzieller Natur sein. Wer keine Asylsuchenden aufnehmen will, muss pro nicht aufgenommenen 20.000 Euro EU-Fonds einzahlen. Das Geld soll für nicht näher definierte Projekte in Herkunftsländern von Migranten benutzt werden. Also, was ist ein Ausländer wert? 20.000 Euro.
20.000 Euro, ja. Das ist
nicht zu verwechseln mit, was ist dein Outfit wert, sondern ja, was ist ein Ausländer wert?
Was ist dein Outfit wert? Manchmal, Euro. Wenn Kai Pflaume da stehen würde, wäre das mehr als 20.000.
Ne? Mehr als 20.000 ja. Euro. Gerade wenn der die Uhr rausholt, Digga.
Und das aber, die Preise sind gestiegen. Ich meine, Helmut Kohl hat damals gesagt zu den Türken, 10.000 Mark, wenn ihr euch verpisst.
Aha. Also es ist Inflation aber. Das hat ja nicht so, die Preise sind gestiegen, das hat ja einfach was mit Inflation zu tun.
Ja, ja.
Währungsrechnung, Digga.
Ja, ja, ja.
Es ist alles teurer geworden, ne? Ja. Auch die Ausländer.
Wir würden immer noch sagen 10.000 Mark, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber ne, ja, können sie auch nicht machen. Das wirklich besonders Schlimme daran finde ich, dass wir da keinen Unterschied machen zwischen Familien mit Kindern und dass da auch Kinder in diese Auffanglager eingesperrt werden, die immer, wenn etwas in bürokratischen Abgängen schneller passiert, immer wenn es heißt, ja, wir beeilen uns da jetzt und wir machen das innerhalb von 12 Wochen, sehe ich da auch die Fairness bedroht? Also ich sehe da einfach die Möglichkeit für sehr viel Schund, der da betrieben wird, weil es wird ja de facto einfach niemand mitbekommen, was da passiert, ne? Also die einzigen, die da was von mitbekommen, sind Menschenrechtsorganisationen, die da wahrscheinlich dann aber sowas von ein Auge drauf werfen müssen, dass wir überhaupt eine Chance haben, zu erfahren, was denn da gang und gäbe ist. Und ich will gar nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis wir die erste Investigativreportage haben über die unmöglichen Zustände in diesen Auffanglagern. Hm. Und die menschenunwürdigen Bedingungen, die da herrschen.
Das sehe ich auch wieder eine Chance für Wallraff, ein bisschen Blackfacing zu betreiben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn er in so eine Auffanglagerung reinkommt und einfach mal aus der Ich-Perspektive erleben will, wie es denn eigentlich läuft. Ja,
wäre mir scheißegal in dem Fall. Wenn der dann an die Bilder rankommt, dann kann der sich auch schwarz anmalen, ne?
Ja. Ja, ja.
Von mir aus schickt Thomas Gottschalk als Jimi Hendrix dahin, um Bilder zu machen von der Scheiße, die da passiert, ne? Dann können wir danach darüber sprechen,
dass genau, das nicht wie das ist. Ich weiß genau, wie das ist, diskriminiert und rassistisch beleidigt zu werden, sagt Thomas Gottschalk dann in der Bild.
Ja. Ich habe mich mal, ich war mal an Fasching als Jimi Hendrix verkleidet.
Ich versuche immer noch, also was mich am meisten interessiert, was so Experten in dem Bereich Migration sagen.
Katastrophe.
Weil, naja, also nee, also das darum, ja, natürlich ist es eine Katastrophe, aber die sagen ja so oder so, wäre es eine Katastrophe. Es gibt ja keine Alternative zu einer Katastrophe, verstehst du? Das ist ja das Problem. Es gibt kein politisches Out. Es gibt nur das, was hier passiert. Das wird, die mittigen Parteien fühlen sich von rechts außen bedroht und deswegen setzen sie Politik von rechts außen um, damit sie sagen können, ja, ja, wir sind aber auch ein bisschen rechts.
Genau.
Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal auf den Wahlzettel guckt, wir sind auch ein bisschen rechts. Und damit schafft man sich so ein bisschen die Legitimation, also man schafft zwei Legitimationen. Erstens, den Wähler irgendwie so ein bisschen doch zu überschreiten. Naja, die Grünen, die können aber auch Rassismus. Und auf der anderen Seite legitimiert man aber auch diese Parteien, ne? Ja. Also es ist wirklich, wirklich wild. Was mich interessiert ist, wird dieses Abkommen, diese Asylreform, denn illegale Migration, wenn man das so, also es gibt ja dieses Wort, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es gibt dieses Wort, ja. Also Leute, die illegal nach Deutschland, nach Europa kommen, wird das dann überhaupt tangieren, Digga? Also das ist eine Frage, die, da kann ich halt nicht sagen, weiß ich nicht.
Meinst du, ob das ein abschreckendes...
Was heißt abschrecken? Abschrecken wird das nicht. Die Abschreckung, also es gibt keine Abschreckung. Selbst wenn du die Leute an den Außengrenzen erschießen würdest. Ja. Die Menschen verstehen einfach nicht. Vielleicht ist das, es gibt so einen Podcast, den kann man mal hören. Ich glaube, das ist vom ARD oder vom SWR oder so. Der heißt, was an Europas Außengrenzen los ist. Oder Grenze Europa oder so. Und der ist mehrteilig und der zeigt dir so ein bisschen, okay, alles klar, da hört man sich, das fängt so bei Moria an und dann recherchieren die Leute so. Dann geht's um die Pushbacks von Griechenland und wie die Leute zurück auf die Meere gepusht wurden und wie sie aufgegriffen wurden und in Rettungsinseln gepackt. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da so los ist an europäischen Außengrenzen.
Ja, und furchtbar. Die Stimmen aus Deutschland sind, was das angeht, also beängstigend. Annalena Baerbock ist ein riesiger Fan davon. Nancy Faeser, also die einzige Politikerin, wobei Nancy Faeser ist wirklich die einzige Politikerin, wo man immer sagen muss, in welcher Partei sie ist. Weil niemand glaubt ja, dass die in der SPD ist. Und die SPD ist schon ein Sauhaufen. Aber niemand glaubt ja, dass die tatsächlich in der SPD ist. Also Nancy Faeser, also unsere Bundesinnenministerin, ne, hat gesagt, ist ein sehr schönes Zitat. Wenn wir das Europa der offenen Grenzen im Inneren bewahren wollen, müssen wir die Außengrenzen schützen.
Also für mich klingt das alles so, für mich klingt das alles über kurz oder lang, für Deutsche klingt das so, du kannst froh sein, dass du deutsch bist.
Ja.
Irgendwie, weil mit der Scheiße musst du dich nicht auseinandersetzen. Und für Europäer klingt das so, du kannst froh sein, dass du einen Pass aus einem europäischen Mitgliedsland hast. Denn ansonsten würde dich die Scheiße ja betreffen. Genau. Also in der Geburtslotterie zu verlieren, wird jetzt auf jeden Fall erhebliche Konsequenzen haben. Und diese erheblichen Konsequenzen sind dann halt mit der Asylreform. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, weißt du? Also wie und ob überhaupt spürbare Veränderungen nachkommen. Denn ich glaube, viel von dem, was uns gesellschaftlich so mitgeteilt wird und wo viele Leute drüber reden, passiert doch eh über die Ukraine und den widerrechtlichen Angriff Russlands auf die Ukraine. So die deutliche Mehrbelastung, und da muss man nicht mal in die Zahnarztpraxen gucken, die deutliche Mehrbelastung ist doch spürbar auf Basis dieses Konflikts entstanden. Ich weiß also gar nicht, was die Leute labern. Also die Leute, die mehr kommen, das fällt ja gar nicht auf, weil die haben weiße Haut. Digga, ja. So, worüber reden? Ich weiß gar nicht, worüber sich so aufgeregt wird. Und das, was aus der Ukraine kommt, ist ja auch zum Teil ziemlich cool qualifiziert. Ne? Also ich verstehe den ganzen Ansatz da gar nicht, aber ich bin auch grundsätzlich etwas, da scheitere ich einfach. Sobald es um diese Fremdenfeindlichkeit geht, da bin ich raus. Ja, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht verstehen. Also man merkt auch, ich merke, dass mein Gehirn versucht, das zu verarbeiten, aber es kriegt es nicht hin. Ich schaffe es einfach nicht. Ja. Ich schaffe es nicht, Rassismus irgendwie in irgendeine Nachvollziehbarkeit hineinzusetzen.
Das funktioniert niemand bei mir schafft das. Nicht. Niemand schafft das, der ernsthaft schon mal Kontakt
Leute,
mit diesen
Menschen schafft.
Ja, aber die hatten noch nie Kontakt mit diesen Menschen. Wenn du diese ganzen Ausländerfeinde aus der bürgerlichen Mitte, ne, deren Xenophobie eben auf Nichtpartizipierung beruht, wenn du die einfach mal, ich meine, ich war vorher schon kein Rassist. Also das Konzept Rassismus ist mir noch nie irgendwie logisch erschienen. Das fand ich schon immer bescheuert, ne, schon immer blöd. Liegt aber auch in der Sozialisierung. Aber so richtig die Augen geöffnet, wie was das für eine unmenschliche Scheiße ist, die da passiert, hat mir meine 2 Jahre in Berlin, wo ich Flüchtlingshilfe gemacht habe und wo ich vornehmlich für Behördengänge und Behördenkommunikation zuständig gewesen bin, weil ich halt ein fucking Allmann bin mit Schneewittchen weißer Haut und blonden Haaren und einem guten Deutsch. Ne? Also Universitätsabschluss und der kann gut Deutsch sprechen, den schicken wir zu den deutschen Behörden. Und das ist ja auch genau richtig so. Und dann machst du das alles mit. Und dann merkst du, was von denen verlangt wird. Und dann realisierst du, was das für liebe Menschen sind, die überhaupt kein Deutsch sprechen, die komplett überfordert sind. Und dann denkst du dir, naja gut, also gut, der Ausländer ist da jetzt überfordert mit, gib das mal dem Papa mit Universitätsabschluss, der wird das jetzt locker durchhusten. Und dann hast du die Anträge vor dir und fragst dich, wie sollst du das bitte, was ist das bitte? Was wollen die da von dir? Oder wer soll das verstehen? Ich verstehe das nicht. Mhm. Und das fängt bei sowas Simplen wie Sozialleistungen an. Also wirklich, ja. Das ist, Sozialleistungen zu beantragen, ist eine komplizierte Scheiße, mein lieber Scholli.
Ja.
Mein lieber fucking Scholli, ist das eine komplizierte Scheiße. Und das dauert teilweise Monate, Wochen und Monate, bis da irgendwas passiert. Das sind alles Wochen und Monate, wo du dann eine alleinerziehende Mutter vor dir hast mit ihrem Kind, die sagt, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich jetzt, also ich weiß gar nichts mehr. Ja, und die sprechen dann auch kein Englisch, die sprechen kein Deutsch, die sprechen dann so ganz gebrochen, die Kommunikation fällt super schwer und du siehst einfach nur in diesen Augen die pure und blanke Verzweiflung. Das sind die Momente, wenn du das mal erleben würdest, dann würde die Ausländerfeindlichkeit, die du in dir hast, die wird sich gänzlich verabschieden.
Und das ist aber auch, also ich glaube nicht, dass das so ist. Ich meine, du musst doch mittlerweile an irgendeinem Punkt, du hast ja überall mit Menschen, mit Geflüchteten oder mit Menschen mit zumindest diversem Hintergrund zu tun. Muss jetzt nicht geflüchtet sein, aber mit Migrationshintergrund einfach. Ja. Und ob die sich nun von den Leuten die Haare machen lassen, ob sie mit den Leuten irgendwie in das Geschäft gehen, um das Essen zu gehen, irgendwie ist es ja immer. Weißt du, irgendwie ist immer, ist es, irgendwie hast du mit den Leuten zu tun. Und selbst das, ich meine, im Dienstleistungsgewerbe wird es wahrscheinlich vollkommen normal sein, wenn du da irgendwie was, wenn du irgendwelche Kontakte hast oder so. So, wer geht denn, ich glaube, für Männer oder für Menschen mit dem Pimmel oder Männer allgemein, ja, wenn die zum Friseur gehen, wenn die zu einem Barbier gehen, Bruder, das sind alles. Da gehst du doch nicht zu einem Deutschen. Wer geht denn noch zu Henriette? Ja. Wer geht denn noch zu Henriette in den Schönfriseur? Nee, Brudi. Das läuft doch anders mittlerweile.
Ja, da kriegen die das irgendwie hin, dass die sagen, ja, okay, der ist cool. Ne? Das ist dann so eine.
Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Die liefern dir dein Essen, die sind in den Niedriglohnsektor zumindest voll integriert. Das kann man sagen.
Ja, und sie sind das tragende, verfickte Fundament für unser Gesundheitssystem. Also, da kann ich dir ja Insights geben, weil meine gesamte Schwiegerfamilie da arbeitet. Wenn wir alle Ausländer abschieben, dann haben wir keine Ärzte mehr. Die gibt's dann nicht mehr. Da wirst du dann niemanden in der Notaufnahme stehen haben, der dir helfen kann, weil das sind alles Ausländer.
Keine Ahnung. Also keine Ahnung. Es ist eine sehr, für mich eine sehr skurrile Sache. Und dann wird ja auch immer gesagt, es geht aber um, es geht ja nicht um die. Es würde ja nicht um die gehen. Ja, ja. Und ich frage mich dann,
um die Kriminellen geht es, ne?
Um wen geht's denn? Also die, um was, wann sind die denn kriminell? Sind die schon kriminell, wenn sie illegal einreisen? Weil, wenn das schon die Definition von kriminell ist, oder Wie reist man denn nicht illegal ein, wenn man Flucht hat? So, hä, what the fuck are you talking about?
Ja. Und dann heißt es, nee, das sind nur die Schwerkriminellen. Da sind wir ja mittlerweile, ne? Nur die Schwerkriminellen, nur die Messerstecher und Vergewaltiger.
Die Museen ausrauben, meinst du?
Ja, ja. Nur die Leute, also die Deutschen, meinst du? Die Museen ausrauben, sind ja die Deutschen. Ja?
Also, warte mal, nee, das sind das nicht auch die Ausländer? Also, ich bin voll
verwirrt. Ja. Also, nach ARIA, also, wenn wir einen ARIA-Ausweis fordern, dann wären die wahrscheinlich nicht deutsch, aber die sind zumindest weitestgehend mit deutschen Pässen ausgestattet. Ja, und das ist ja, ich nehme mir da, wenn du einen deutschen Pass hast, dann bist du deutsch, aber wie willst du das auch sonst definieren? Also, wie willst du das denn machen? Da landest du ja dann irgendwann absurderweise. Und ich glaube noch nicht mal dieses, wenn du in Deutschland geboren bist, bist du deutsch. Ist ja bei vielen also sehen das so. Du hast dich gefragt, wie man das bewerten sollte. Und ich habe tatsächlich jetzt ich habe mir so ein bisschen Responses durchgelesen aus der deutschen Politik und ich glaube, ich habe zwei Statements gefunden von zwei Politikern, die dir und euch da draußen sehr gut, sehr, sehr gut zeigen werden, wie man das Ganze bewerten sollte, wenn man Herz hat. Mhm. Und zwar hat Friedrich Merz Folgendes gesagt. Ich bin sehr dankbar. Punkt.
Warte bitte.
Das reicht schon.
Warte bitte. Okay. Okay, let's go.
Friedrich Merz hat gesagt, also das Zitat ist sehr viel länger, ich lese nur diesen Teil vor. Ich bin sehr dankbar. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Friedrich Merz ist darüber sehr dankbar, was da passiert. Und ein zweites, sehr kurzes, auch sehr viel länger eigentlich, aber ich lese nur den ersten Part vor, der für mich am wichtigsten ist. Und zwar der Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, hat gesagt, die Ergebnisse enthalten an vielen Stellen schmerzhafte Punkte. Also, wenn der Fotzenfritz sagt, endlich, und die Grünen Bauchschmerzen haben, dann weißt du,
nicht so gut sein,
was das für eine Scheiße ist.
Ja, dann kann es nicht so gut sein. Eieieiei, ich bin sehr dankbar. Ey, ich kann auch gar nicht mehr traurig sein, was das angeht. Ich wäre nur noch traurig, wenn ich darüber nachdenken würde. Am Ende des Tages sind solche Debatten übelst toxisch. Überall, wo ich hingucke, wenn ich mich damit befasse, rufen alle Ausländer raus. Also gerade das Internet ist voll mit solchen viralen Hass-Content.
Man muss ja auch mal auf Stabile eingehen. Die grüne Jugend, die sind ja weitestgehend immer stabil unterwegs. Und die grüne Jugend hat die Co-Chefin der grünen Jugend, Katharina Stoller hat gesagt, dass die Einigung ein menschenfeindliches Abschottungspaket ist. Und Zitat, die Umstände an den europäischen Außengrenzen sind jetzt schon schrecklich und werden durch die Reform noch schlimmer.
Ja.
Weil jetzt ist Moria legal.
Ja, genau. Also das was Moria katastrophales hervorgebracht hat, ist ja jetzt mehr oder weniger cool.
Nee, nicht mehr
das
oder weniger. Okay. Es ist legal.
Ja,
es ist Moria cool. Wenn man es versucht, objektiv zu bewerten und einzuordnen, ist Moria ein Auffanglager an einer EU-Außengrenze, wo Leute nicht reingelassen worden sind, weil man erstmal gucken wollte, wer das überhaupt ist. Und das ist jetzt einfach die Norm. Du hast Knastanlagen an EU-Außengrenzen. Wer da arbeitet, wird das Letzte der Letzten sein. Also die Leute, die Beamten oder keine Ahnung, ob die da Frontex hinstellen mit MPs.
Das ist jetzt frage ich mich, wo werden diese, also gibt es denn schon Pläne, wo diese Auffanglager denn positioniert werden? Also
breitflächig.
Wo das denn hinkommen
soll? Ja, breitflächig. Ganz Europa wird zugemacht.
Okay, also aber das ist ja dann wieder etwas, das sehr, sehr praktisch ist für deutsche Politikerinnen und Politiker, weil in Deutschland ist ja Zielland, das wird also in Deutschland nicht passieren.
Nee, Deutschland haben wir, wie gesagt, für uns Deutsche ist das, wow, es ist ein Privilegienpaket.
Privilegienpaket.
Weil wir kriegen davon nichts mehr mit. So, wir können uns einfach zurücklehnen und die anderen machen lassen und dann halt ein paar Scheine dahin schicken. Also wir werden wahrscheinlich bei der Finanzierung dieser EU-Außengrenzanlagen, da werden wir ordentlich beteiligt sein. Wir werden dann wahrscheinlich ein paar Gehaltschecks für die Mitarbeiter bezahlen, die dann da auf die armen Menschen einprügeln. Aber anders haben wir damit, also wir haben es ja nicht vor der Haustür, ne? Es kommt gar nicht mehr zu uns. Ja, und dann hast du eben dieses Solidaritätsabkommen, wo die Leute sagen, ey, wir müssen die Flüchtlinge, die dann noch rein dürfen, die müssen wir fair und gerecht verteilen. Bin ich ja auch ein Fan von, ne? Also ich bin ein Fan davon, dass wir uns allen ein bisschen fucking raffen und menschenwürdige Zustände schaffen, Bedingungen schaffen, Grundvoraussetzungen schaffen, europaweit, dass dort Menschen aufgenommen werden können. Aber das ist ja in vielen Ländern gar nicht der Fall. Also
genau, jetzt ist halt die Frage, jetzt ist halt genau das Ding mit diesem Exit von 20.000 Euro, was ich halt ein bisschen lame finde. hat das schon wieder so einen Fadenbeigeschmack, so dieses zu beziffern. Ich würde grundsätzlich hätte ich gar kein Problem, wenn es in der Asylreform darum gehen würde zu sagen, okay, wir haben uns dazu, es gibt eine Verteilungsrichtlinie. So, ja. Es gibt eine grundsätzliche Richtlinie, dass man nicht mehr sagen kann, es gibt europäische Länder, die nehmen viel auf, so beispielsweise wie Deutschland, und es gibt europäische Länder, die nehmen nicht so viel auf, wie beispielsweise Polen. So, das ist, die würden, also man würde dann sozusagen sagen, das gibt es nicht mehr. Es gibt einfach ein faires Verteilung, eine Verteilungsinfrastruktur, die europäische Mitgliedstaaten verpflichtend in die Pflicht nimmt, diese Leute mit aufzunehmen, und dann gibt es kein Wenn und Aber, ja, und in die Pflicht nimmt, die Integrationsmaßnahmen dazu dann einfach nach vorne zu bringen, beziehungsweise den Integrationsprozess anzustoßen. Und da ist dann auch, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, ne? Da muss man jetzt halt die Frage stellen, ja, aber wie ist denn das mit, wenn die Familie in dem Land haben, aber danach in das Land müssen? Ja, ist scheiße, Digga. Ist scheiße, aber wie willst du es denn dann richtig machen? Gibt es da überhaupt einen richtig machen? Ich weiß es nicht. Ist sehr kompliziert. Ja. Und sehr, alles, was du entscheidest, ist oftmals, also ich glaube, das würde ich zugestehen, jegliche Entscheidung, jegliche Konsensentscheidung streift an der Menschenfeindlichkeit.
Ja, ja.
Jegliche Konsensentscheidung streift an der Menschenfeindlichkeit.
Absolut.
Ich glaube, die Kritik muss man sich gefallen lassen. Aber hier davon zu reden, und das mache ich auch, hier davon zu reden, wer einen Asylsuchenden nicht aufnimmt, der bezahlt 20.000 Euro. Habt ihr noch alle?
Ja.
Alter, wo kommt denn diese Zahl her? What? Digga, was? Was? Also, wie kann man das denn einfach? What?
Du musst dir überlegen, wenn du dir anschaust, wo die meisten Anträge gestellt werden, dann ist das, und ich habe jetzt keinen hundertprozentigen Anspruch auf akkurate Richtigkeit. Ich versuche mein Bestmöglich. Ich glaube, ich weiß es so ein bisschen, aber ich schätze, das wird Deutschland, Österreich sein. Die sind ganz weit vorne. Frankreich, Italien, Spanien. Und dann hast du so Länder wie Luxemburg und Zypern, die gemessen an ihren Einwohnern ebenfalls einen heftigen Beitrag leisten. Ne? Das sind gute, reiche Länder. Das sind Länder, die von unserem System am meisten profitiert haben. Die haben die Infrastruktur, die haben die wirtschaftlichen Mittel, und damit haben die in meinen Augen auch eine Verpflichtung, diesen Erfolg, den wir kohletechnisch haben, auch für sowas zu nutzen. Also du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ja, Moment mal, Deutschland ist das drittreichste Land auf diesem verfickten Planeten, aber wir wollen den gleichen Anteil an Flüchtlingsbewältigung leisten wie Ungarn. Das können wir ja nicht machen. Wir können ja nicht sagen, ey, wir sind zwar 15.000 Mal so reich wie ihr, aber ihr leistet bitte den gleichen Beitrag. Das hat weißt ja damit Solidarität gar nichts mehr zu tun.
Weißt du, an was man das knüpfen sollte? Ich glaube, man könnte jetzt ganz frech sein und sagen, okay, wir, genau, ans Bruttoinlandsprodukt und oder an die Verschuldung des jeweiligen Landes. Oh mein Gott, was meinst du, wie schnell die Schuldenbremse aufgehoben wird? Ja. Die jeweilige Verschuldung des Mitgliedstaates, da wird irgendwie so eine komplizierte Berechnung im Rahmen der Quote der Aufnahmepflichtigen gemacht, und dann auf einmal wird die Schuldenbremse zum, weißt du, dann ist die Schuldenbremse aber ganz schnell weg.
Ja. Ja.
Aber ja, also ich weiß nicht, wie es fair ist. Also ich weiß ehrlich nicht, wie es fair ist. Ich dachte immer, für mich ist illegale Migration normale Migration. Leute, die Ländergrenzen überschreiten, sich dort dann melden, aufgenommen werden. Das ist für mich ein ganz normaler Migrationsprozess, aber für viele ist das illegale Migration. Ich weiß gar nicht, wie legale Migration funktionieren soll. Da wird dann halt dieser utopische Fall erwartet, dass die Leute im Ausland noch in der schrecklichen Situation, in der sie sich unter Umständen befinden, irgendwie einen Antrag stellen oder so. Ich meine, voll utopisch.
Ja. Ne?
So, ist schlimm genug, dass du den in Deutschland so kompliziert stellen musst, aber stell dir mal vor, du musst ihn ohne Fremdsprachenkenntnisse im Ausland stellen, wenn du auf der Flucht bist, so vollkommen besoffen.
Ja,
ja, also I don't fucking know. Ich kann nicht genau sagen, ich weiß nicht genau, was das soll. Ich weiß nicht wie.
Ich weiß es auch nicht. Man ist da ja auch einfach so ein bisschen machtlos. So, ja. Was willst du denn machen? Da sitzen Leute, die sagen, wir haben einen Rechtsruck in Europa. Rechte Parteien drohen damit, die Grenzen zuzumachen. Und weil wir eben das Bild des harmonischen, geschlossenen Europas aufrechterhalten möchten, kommen wir den Forderungen nach. Weil nichts anderes ist es ja. Da sitzen Rechte, da sitzen fucking Nazis im Europaparlament. So, und die sagen, wenn wir da jetzt nicht eine Lösung für EU-Außengrenzen finden, dann machen wir unsere Grenzen innerhalb des Landes dicht. So, ihr könnt uns mal am Arsch lecken, Alter. Wir sind fucking Deutschland. Nancy Faeser hat das ja schon mehr als impliziert.
Es ist ja auch schon so, dass nach Österreich, nach Polen da wieder Kontrollen sind im Rahmen einer legitimen Ausnahmesituation.
Richtig. Nancy Faeser will Bundespolizisten an deutschen Grenzen haben. Richtung Polen, Richtung Österreich. Österreich nimmt halt viele flüchtende Menschen auf. Da wird zugemacht, dann wird Polen zugemacht. So, stell dir vor, was in Polen. In Polen ist das schon gang und gäbe. In Polen sitzen bewaffnete Ficker in Wäldern. Da sitzen fucking. Das könnt ihr euch vorstellen wie fucking Call of Duty-Charaktere. Die sitzen da im Ghillie-Suit, sitzen da.
Ja, gut, aber in Polen ist halt heiß wegen der Migrationsroute über Russland, ne, die als Waffe benutzt wird. Also Polen ist halt. Alter, die Situation in Polen, Digga, Jesus Christ, die ist halt auch echt wack.
Ja.
Die ist auch echt wack. Das ist halt wirklich scheiße, Brudi. Das in Polen ist wirklich scheiße. Weil die kommen ja über die Balkanroute und aus Moskau werden die an Grenzen geschifft, dann einfach Richtung an, dann stehen die vor Polen und dann Hunderte, Tausende.
Aber warum kann man denn Migration überhaupt als Waffe benutzen?
Ja, genau. Das ist doch die Stille. Warum kann man das benutzen? Weil die Leute, weil Rechtspopulisten in den Ländern, weil Rechtspopulisten und Populisten allgemein in den Ländern, in denen es ankommt, das als Waffe benutzen, um sich an die Macht zu pushen.
Ja.
So.
Migration wäre keine Waffe, wenn wir uns raffen würden. Wenn wir die Kohle, die wir haben, zweifelsfrei, oder die wir zumindest haben könnten, wenn wir es denn dort in diesen Bereichen einsetzen wollen, wenn wir das nehmen würden und sagen würden, okay, Freunde, wir wissen, bis 2030 können wir mit so und so vielen Menschen rechnen, und dafür sorgen wir jetzt für vernünftige, vorausschaubare, humanitäre Unterbringungsmöglichkeiten. Dann schaffen wir die Abschiebebehörde ab und initiieren eine Migrations- oder eine Integrationsbehörde, deren Ziel es eben nicht ist und deren Arbeitsauftrag es nicht ist, Menschen wieder loszuwerden, sondern Menschen zu integrieren. Und zwar mit fairen Möglichkeiten. Die werden nicht gefragt, okay, was hast denn du gemacht? So, was ist denn so, was willst du überhaupt hier? Sondern die fragen, was kannst denn du? Was kannst denn du, was willst denn du? Hast du irgendwas? Ja, ich kann dies und jenes und da bin ich gut und das will ich ganz gerne machen. Alles klar, hier, bitteschön, Ausbildungsstelle.
Ja.
So, Ausbildungsstelle, hier hast du eine Wohnung, hier hast du, wir unterstützen dich auch am Anfang, hier, du kommst dann direkt weiter in die andere Abteilung, da wird die Arbeiten intensiv mit Ausbildungsstellen deutschlandweit zusammen und dann gucken wir mal, wo du hinkommst. Ja? Ja. Es werden doch dringend Auszubildende gebraucht. In allen fucking, also nenn mir einen handwerklichen Betrieb, der nicht nach einem Auszubildenden sucht.
Ja, natürlich suchen die, aber die haben ja auch Ansprüche, also die suchen, aber die haben ja auch Ansprüche an Nicht-Migranten, die utopisch sind.
Da habe ich auch eine Lösung. Die ist aber ein bisschen linker.
Oh Gott, und sie zwar, wird wieder links.
Und zwar halte ich es für vollkommen in Ordnung, wenn du dann so einen Thüringer Handwerksbetrieb hast, der sagt, also nee, ich möchte so einen nicht haben. Dann sagen wir von der Integrationsbehörde, ist in Ordnung, müssen sie gar nicht. Und beenden die Kommunikation und dann schicken wir denen einfach 250 Punker mit 16 Kästen, mit 16 Kästen Flaschenbier dahin.
Was ist das denn für eine Integrationsbehörde?
Eine Linke.
wir haben mobile Außentruppen, mobile Integrationsaußentruppen und die sind dann wie auf Sylt unterwegs und kotzen denen den Edeka voll.
Und nee, also ich würde einfach, ich bin es leid, diesbezüglich auch irgendwann in irgendeiner Form Gespräche zu führen noch. Wenn jemand solche Sachen hat, dann gehen die halt einfach pleite. Und das ist okay. Ich finde, Handwerksbetriebe, die sich nicht auf diesen neuen Arbeitnehmermarkt einstellen können, der sich ja verändert hat über die letzten Jahre. Es ist nun mal nicht mehr so, dass wenn du eine Lehrstelle anbietest, du 20 Leute hast, die Schlange stehen, wenn sie das sehen. So bin ich übrigens in Arbeit und Lohn und Brot gekommen. Du musstest um die beschissenen Lehrstellen kämpfen, wie blöde. So, und jeder hat dich ausgebeutet und jeder hat gesagt, naja, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann hole ich mir aber den nächsten.
Ja.
Ja, die Zeiten sind vorbei, Bitch. Die Zeiten sind vorbei. Get fucked. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht hast, wenn du das nicht möchtest, wenn du damit nichts zu tun hast, wenn du keine neuen Mitarbeiter so findest, ja, dann geh pleite. Schön. Hätten wir drüber, gut, dass wir drüber geredet haben.
Ja, ja. Oder eben so. Aber das muss die Antwort sein. Integration. Eine faire Möglichkeit, integriert zu werden als wir aus Berlin weg sind, hatten wir noch einen laufenden Mietvertrag und mussten einen Nachmieter finden. Wir haben klipp und klar gesagt bekommen, keine Ausländer von unserem Vermieter. Ne? Das ist ja schon mal das Erste, womit du irgendwie copen musst. Weil dann bist du nämlich in dem Konflikt, dass du einen Nachmieter brauchst und dass du da...
Keine Ausländer, wenn ich das...
Ja, ja.
Was bedeutet das, Bruder?
Naja, du weißt ja, das Traurige ist ja, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Wenn du in Berlin sagst...
Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Darf der, wenn der Deutsch spricht, was?
Nee, nur
was
Weiße.
Was bedeutet das, Digga?
Nur Weiße.
Fick dich selbst, Alter.
Ja, das heißt das, nur Weiße. Oder noch einfacher, keine Syrer. Oder noch einfacher und ein bisschen genauer, niemand, der in solchen Asylheimen lebt. Und weißt du, von wem die Anrufe kommen? Von Kindern.
Ja. Hm.
Das sind Kinder. War wirklich eine, also ich will jetzt nicht sagen traumatisierende Zeit, weil für mich war das nicht traumatisierend. So, ich glaube, ich bin in der absoluten privilegierten Position. Das muss für die Leute, die da angerufen haben, traumatisierend sein. Aber das war eine, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn am laufenden Band dein Handy klingelt und jedes Mal geht ein Kind dran. Und du hörst halt einfach, wie die Eltern im Hintergrund sitzen und wie die dem Kind sagen, was es sagen soll. Und ja, die suchen händeringend eine Wohnung. Und ja, wir haben auch Arbeit gefunden. Wir haben ein Jobangebot und wir könnten da sofort anfangen, wenn wir eine Wohnung haben. Und du merkst einfach, wie das an unterschiedlichsten Stellen hapert, wo an unterschiedlichsten Stellen einfach nur dieser eine Baustein fehlt. Und schon könnten die durchstarten.
Hm.
Aber jetzt ist es unmöglich. Funktioniert nicht. Du kriegst keine Wohnung ohne einen Job. Du kriegst keinen Job ohne Wohnung.
Eine Wohnung ohne Adresse, ja.
Beziehungsweise, es ist ja so, dass die diese Asylheime als Adresse nutzen dürfen. Aber ne, die Arbeitgeber sind ja dann auch auf dem Level, dass sie sagen, ja, also entschuldigen Sie, aber holen Sie sich mal eine vernünftige Wohnung, wissen Sie? Kommen Sie da mal raus. Ist leichter gesagt als getan. Und dann hast du teilweise Anrufe. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung in Berlin, so 76 Quadratmeter roundabout. Da haben teilweise Familien angerufen, die 5 Kinder haben. Und die haben gesagt, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir brauchen nur irgendeine Wohnung.
I don't know. Ich bin da raus. Ich will jetzt einfach den Kalender aufmachen und darüber philosophieren, ob wir jemals den Mord aufklären werden, der da erst passiert sein soll, und den Diamantendiebstahl. Ich weiß nicht, ob wir das jemals aufklären werden, aber ich habe hier mein 22. Türchen vor mir und will jetzt einfach mal was Positives erleben. Ja. Denn ich weiß, was hier ist es. Hört ihr das? Da ist was drin. Luxusherrenkalender, so ein Ding ist das. So, hol mal deinen Duschbrockenkalender hervor.
Yes.
Ich mach mal hier auf. Oh, was ist das?
Tebuch Cleaner. Cleans Cleanser. Das ist ein.
Was ist das denn? Ein Gesichtsreinigungscreme?
Oh.
Alter, das ist so viel. Ich habe so viele Gesichtsreinigungscreme. Ich habe nicht genug Gesicht dafür.
Und wir haben viel Gesicht. Das heißt.
Und ich habe eine Menge Gesicht, ne?
Wir haben einiges an Gesichter. Oh, ich glaube, ich habe eine Haarkur.
Ich glaube, es ist so eine, ist so eine Haarkur, wo wir gestern drüber gesprochen haben. So ein Haarserum.
Ja, das ist eine Reinigungscreme für das Gesicht.
Nevermind.
Eine Entfettungscreme.
Es ist keine Haarkur, es ist Frittensoße.
Wie kommst du denn auf den?
Na, das ist ein Beauty-Kalender, das ist so ein Glas. Weißt du?
Das ist eine Frittensoße?
Frittensoße.
In deinem Beauty-Kalender ist eine Pommessoße?
Eine Pommessoße, ja, eine vegane Frittensoße. Auf Mayo-Basis. Hä? Zauberhaft verlockende Frittensoße.
Was? Warte mal, ich mach mal meinen Glaschkalender auf. Was ist das denn für ein Wacko? Für einen Wacko-Schmecko. Ah, hier, 22.
Von der Firma The Vegan Sorcery. Frittensoße.
Also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Frittensoße.
Ich hoffe, das ist so eine belgische Frittensoße, Alter.
Oh, was ist das?
Oh, geil.
Mach schon wieder Lasche auf hier. So. Ach, eine Rentierbadebombe.
Ach, guck an.
Oh mein Gott, riecht die geil. Oh mein Gott. Oh, die riecht ja mega geil. Mmh. Oh, ich liebe es. Die ist mega toll. Die riecht richtig gut. Aber ich sag das ja jedes Mal, wenn ich so ein Lush-Produkt auspacke.
Ja, weil es ist aber auch wirklich so, dass jedes Lush-Produkt auch halt einfach gut riecht, ne? Ist so Lush,
also ich sag's, wie es ist.
Jedes verfickte Lush-Produkt riecht sehr, sehr lecker.
Riecht sehr, sehr gut.
Ich habe gestern übrigens eine sehr witzige Donation bekommen. und zwar hat einer geschrieben, auch ein Zuhörer, hat geschrieben, ich habe mir angehört, wie du die Geschichte erzählt hast, als Isa nach den Adventskalendern gefragt hat und dann eine nonverbale Forderung tätigte, dass sie jetzt auch eine Lush-Box haben möchte und den Lush-Adventskalender haben möchte. Und ich habe mit meiner Frau den Adventskalender gehört, wie du das erzählt hast. Und mit funkelnden Augen blickte mich meine Frau an, bis ich dann gesagt habe, bist du eigentlich bescheuert? Wir sind scheiße arm.
In unserem Discord hat jemand geschrieben, dass er sich einen geholt hat. Deswegen hat er geschrieben, na ratet mal, wer zu laut im Podcast gehört hat und dessen Frau bei dem Wort Lush auch sofort glitzernde Augen gekriegt hat und der hat so ein Paket in der Hand.
Ja, 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 ja.
Ach du Scheiße,
Digga. Das ist wirklich schlimm. Digga.
Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Aber was mir nicht leid tut, ist jetzt die geilen Inhalte deines Ficky-Kalenders zu hören.
Und ich sage dir eins, ich bin auf einem Level enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ach du meine Güte, was ist da denn jetzt drin gewesen?
Ich habe ein Massageöl und das ist ja eigentlich geil, ne? Okay, das klingt. Aber es hat Tannennadelduft, steht hier ganz groß drauf. Und ich finde ja, Tannennadelduft ist ja so ziemlich das Letzte, was ich in einem Massageöl drin haben will.
Mhm.
Oder bin ich da ein
Tannennadelduft?
Tannennadelduft, ja.
Also, keine Ahnung. Also ich will. Mach mal ein bisschen auf und riech mal dran, wie es riecht.
Hab ich ja. Ich schnupper ja gerade dran. Es riecht wie ein Wald. Riecht nach Wald.
Hä, du willst doch nicht, dass der
bisschen erdig,
bevor du den
bisschen tannig.
Koitus initiierst, es nach Wald riecht.
Ja.
Außer du willst Koitus im Wald.
Außer du willst Koitus im Wald, aber aus dem Alter bin ich halt raus, ne?
Okay. Ja, klar.
Na ja, klar.
So, warte mal, ich habe mein Dings auf, ich habe mein das. Oh, ich muss noch Schokolade essen. Aber, das ist auch schon. Warum habe ich denn die 18 nicht aufgemacht? Das ist ja weird. Ich habe die 18 nicht aufgemacht. Dann gut, habe ich Doppelschokolade. So. So, das ist offen. Wo sind die 22? Ah, hier. Gib mehr
Schokolade.
Oh, lecker. Mehr Kalender haben wir gar nicht. Das Rätsel um Krämer. Wir lassen ihn erstmal in Freiheit laufen. Vielleicht will er noch ein paar Edelsteine kaufen. Dann kriegen wir eine frische Tat.
Wir haben eine lukrative E-Mail bekommen. Müssen wir bedauerlicherweise sagen.
Oh ja.
Uns wurden einige Diamanten angeboten, wenn wir nicht weiter ermitteln.
Ja. Und ich muss sagen, die stehen mir schön. Die trage ich in meinen Ohren jetzt gerade. Die sind faustgroß. Aber sie sind sehr lecker. Entschuldigung. So. Das war's mit der heutigen Folge. Ihr aktiven Spritzer da draußen. Wir wünschen euch einen schönen Tag weiterhin. Und wir hören uns eh morgen. Darum, sorry das Schmatzen. Bis morgen an der Stelle. Bis morgen,
Grüße, Kai. Gemüse. Bis morgen.
Bis morgen.